Also zuerst muss natürlich auch ein Umdenken im Kopf stattfinden. Abfall ist ein Rohstoff und Rohstoffe haben einen gewissen Wert. Also was früher alles so in einen Container zusammengeschmissen worden ist und alles dann auf die Deponie, da hat sich doch ordentlich was getan.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode Zukunftsorte. Mein Name ist Lilly Stegner. Wenn ihr die Episode letzte Woche gehört habt, und das hoffe ich natürlich, dann habt ihr gehört, wie sich die Lehre an den Hochschulen in Richtung mehr Nachhaltigkeit verändert. Nun hat nicht jeder, der am Bau eines Gebäudes beteiligt ist, unbedingt Architektur studiert. Deswegen war ich, nach der theoretischen Folge in der vergangenen Woche, jetzt dort, wo die Praktiker sind. Ich war nämlich bei der Handwerkskammer in Düsseldorf zu Besuch. Die Handwerkskammer, das ist eine sogenannte Körperschaft des öffentlichen Rechts. Was das genau heißt, das erklärt euch gleich Frederik Färber. Er ist dann nämlich Abteilungsleiter des Zentrums für Umwelt, Energie und Klima. Mit dabei war auch seine Kollegin Geske Hautrau, Fachreferentin für Transformation und Nachhaltigkeit. Ein perfektes Duo für diesen Podcast also. Gesprochen haben wir über ein Thema, das in der Baubranche immer wichtiger wird. Zirkuläres Bauen. Da geht es also um Kreislaufwirtschaft. Materialien nicht einfach nur zu verbrauchen, sondern sie auch mal umzunutzen oder, wenn sie wirklich gar nicht mehr benutzt werden können, sinnvoll zu recyceln. Kommt euch das bekannt vor? Yes, da haben wir so oder so ähnlich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das erinnert nämlich sehr an Cradle to Cradle. Das hatten wir zum Beispiel bei den nachhaltigen Veranstaltungsorten oder auch beim Thema Bauen mit Holz. Ihr seht, wieder einmal hängt alles mit allem zusammen. Und weil ein Blick an die Uni aber trotzdem spannend ist, spreche ich nachher noch mit Markus König. Er hat den Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen an der Ruhr-Uni Bochum. Legen wir jetzt aber erstmal damit los, was die Handwerkskammer eigentlich so genau macht und was der Job meiner beiden Gäste da ist.
Hallo erstmal, danke, dass wir uns hier treffen können.
Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Ja, auch von mir.
Sie beide sind ja bei der Handwerkskammer, da sitzen wir auch gerade hier in Düsseldorf mit Blick Richtung Rheinturm. Als Laie hat man da vielleicht eine grobe Vorstellung, wenn überhaupt, aber können Sie unseren Hörern vielleicht mal kurz erzählen, was das überhaupt ist, die Handwerkskammer?
Sehr, sehr gerne. Also die Handwerkskammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und das heißt, wir übernehmen hoheitliche Aufgaben. Diese sind auch in der Handwerksordnung festgeschrieben und ja, zu den Hauptaufgaben einer Handwerkskammer gehört natürlich die Führung der Handwerksrolle, die Führung der Lehrlingsrolle, dann auch Beratung zu rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Fragen oder wenn ein Betrieb Fragen rund um den Standort hat, dann haben wir natürlich noch Aufgaben im Bereich des Prüfungswesens und letztendlich vertreten wir eben die Interessen des gesamten Handwerks im Regierungsbezirk Düsseldorf. Dann sind wir natürlich auch noch die Stimme des Handwerks gegenüber der Politik und nehmen an Arbeitsgruppen teil, an Gremiensitzungen und versuchen da für die Handwerksbetriebe bestmöglich zur Verfügung zu stehen.
Spannend, großes Themenfeld auf jeden Fall. Was sind denn bei Ihnen beiden so die Themen, mit denen Sie sich hauptsächlich befassen? Herr Färber, fangen Sie doch mal an.
Sehr gerne. Also unsere Abteilung, das ist das Zentrum für Umwelt, Energie und Klima. Und das verrät auch schon so ein bisschen, mit was wir uns beschäftigen. Also wir verantworten bei der Handwerkskammer Düsseldorf eben die Themenbereiche Umwelt, Energie, Klima, Mobilität, Klimafolgenanpassung und den ganzen Bereich Nachhaltigkeit. Also noch so ein bisschen vielleicht, wie unser Alltag aussieht oder was da noch so dazugehört. Wir erstellen einerseits Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen. Was ganz aktuell ist, ist vielleicht so die kommunale Wärmeplanung, wo die Kommunen sich auf den Weg gemacht haben, Wärmepläne zu erstellen. Dazu beziehen wir dann Stellung oder wesentlicher Aspekt unserer Arbeit liegt auch in der Bildung und in der Pflege von Kooperationen mit Kommunen, mit Verbänden, mit Forschungseinrichtungen oder mit anderen Handwerksorganisationen. Da vielleicht nochmal ein vielleicht lokales Beispiel. Die Handwerkskammer Düsseldorf ist auch Initialpartner des Klimapaktes Düsseldorfs, wo es darum geht, die Unternehmen auch auf dem Weg zu begleiten bis 2035. Das ehrgeizige Ziel hat sich ja Düsseldorf gesetzt, klimaneutral zu werden.
Also so ziemlich das, was uns hier auch im Zukunftsorte-Podcast interessiert.
Ja.
Frau Hortrau, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sieht denn so ein normaler Alltag bei Ihnen aus?
Genau, also meine spezielle Aufgabe in dem Themenfeld, das Herr Färber gerade aufgemacht hat, ist der Bereich Nachhaltigkeit. Und da schaue ich in zwei Richtungen. Einmal in unser Haus hinein mit der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie und dem Schreiben eines ersten Nachhaltigkeitsberichts. Und ich schaue aber auch nach draußen zu den Betrieben, die wir vertreten und dort eben jetzt zunehmend auch den Wissenstransfer, die Informationen, die Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeitsberichtspflicht, was da auf die Betriebe zukommen wird, aber auch eben diesen ganzen Transformationsprozess, der eben notwendig ist, anzustoßen und anzuschieben und die Handwerksbetriebe da bestmöglich zu begleiten.
Sehr gut, das heißt, die stehen quasi bei der Person, die ich vielleicht beauftrage als Handwerker, als Privatperson, stehen sie dann zur Seite, um den Firmen zu helfen, die Zukunft ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
Genau, diesen unternehmerischen Transformationsprozess, der dann aber natürlich auch Auswirkungen hat auf das Tun. Das mache ich nicht alleine, da gibt es eine große Abteilung der betrieblichen Beratung, die da die Ansprechpersonen für das Handwerk sind, aber genau, wir machen das gemeinsam.
Genau, unsere Hörer haben es schon ein paar Mal gehört. Es geht in dieser Staffel um das Gebäude der Zukunft und heute wollen wir über das Thema Kreislaufwirtschaft beim Bau sprechen, also zirkuläres Bauen. Was ist das denn? Das ist ein Begriff, den hört man ab und zu mal, gerade wenn man sich mit der Baubranche beschäftigt. Aber was bedeutet das konkret?
Vielleicht erstmal die Frage, warum müssen wir uns damit beschäftigen? Die Bauwirtschaft ist für etwa 40% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Und das zeigt auch schon, dass in diesem Bereich einiges getan werden muss oder dass da auch ein gewisser Innovationsdruck herrscht. Und wenn man sich nur allein auch mal das Pariser Klimaabkommen anguckt, zeigt das, dass da ein gewisser Handlungsbedarf ist. Und deshalb sind auch die Vertreterinnen und Vertreter der Branche schon, haben sich auf den Weg gemacht, dagegen auch etwas zu tun. Andererseits sind die Ressourcen begrenzt. Wir kennen alle unsere planetaren Grenzen oder wir kennen sie nicht, aber es gibt sie und das zeigt, dass da eine gewisse Notwendigkeit herrscht.
Genau, vielleicht, wenn ich da einhaken darf, die Baubranche ist nicht nur für 40% des CO2-Ausstoßes verantwortlich, sondern eben auch für den Großteil des Müllaufkommens in Deutschland oder Abfallaufkommen. Und das zirkuläre Bauen hat, glaube ich, drei Dimensionen. Das erste ist eben, dass man das Gebäude als solches gar nicht erst abreißt, sondern wieder umnutzt, dass da gar kein Bauschutt entsteht als Müll. Das andere ist, dass Gebäude so konstruiert werden, dass sie eben am Ende der Nutzungsdauer auch dann wieder zurückgebaut werden können und die Rohstoffe wieder in den Kreislauf kommen. Und erst als letztes eben die Möglichkeit des Baustoffs Recycling, was dann immer eher sozusagen die Beschäftigung mit dem Abfall ist und die Weiterentwicklung. Aber eigentlich hat das Konzept des zirkulären Bauens oder auch Wirtschaftens immer im Auge, dass ein Umdenken passiert, dass das Material als Ressource betrachtet wird und in dem Fall eben das Gebäude als Ressource betrachtet wird, mit dem weitergearbeitet werden kann.
Das heißt, es fängt gar nicht erst beim Bauen an, sondern es fängt schon damit an, dass ich mir überlege, was für Gebäude will ich denn überhaupt bauen? Wie müssen die konzipiert sein? Wie kriege ich die ganzen Baumaterialien an die Baustelle, bevor ich sage jetzt mal, einfach gesagt, anfangen, die ersten Steine aufeinander zu setzen.
Genau, also der Planungsaspekt ist da ein ganz großer. Also da müssen eben Handwerk und Planung auch gut zusammenarbeiten. Das bedingt ein Umdenken an beiden Stellen. Also wir brauchen eine neue Planung und sowohl eben im Bereich der Sanierung als auch im Bereich des Neubaus. Und wir brauchen die Fähigkeiten auf Umsetzungsseite, um das dann eben auch so umzusetzen und zu gewährleisten, dass das dann auch später passiert. Und vielleicht auch noch den Bereich der Herstellung, also ne, der Unternehmen, die Baustoffe und Bauteile herstellen. Auch da muss es ein Umdenken geben, dass Bauteile zurückgenommen werden können, dass Bauteile wieder auseinandergebaut werden können, die eben aus verschiedenen Komponenten bestehen.
Hier will ich mal kurz einhaken. Ich habe ja vorher nochmal unsere Folge aus der vergangenen Woche zu den Hochschulen erwähnt. Ich finde, hier merkt man sehr schön, dass es eben funktionieren kann, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Denn genau darüber hat auch der Chefarchitekt von EUREF, Johannes Tücks, gesprochen. Dass es eben nicht immer nur darum geht, neue Gebäude in den Fokus zu nehmen, sondern natürlich auch um Umnutzung. Er hat da den EUREF Campus in Berlin als Beispiel genannt, aber natürlich passiert das auch schon ziemlich oft. Egal, ob alte Fabriken zu Restaurants oder zu Bürokomplexen werden oder Wohnungen in Gebäuden entstehen, die da ursprünglich gar nicht für vorgesehen waren. Kreativität ist hier das Stichwort. Und dann braucht es eben Menschen, die das Know-how mitbringen, diese kreativen Ideen auch umzusetzen. Theorie und Praxis eben. Kann funktionieren. Ob es da aber auch Hürden gibt, Dazu kommen wir nachher nochmal.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, auch das Thema Abfall auf Baustellen ist da ja ein riesiger Punkt. Wie kann der reduziert werden? Also was kann man da tun? Wie Sie haben schon gesagt, es kommen ja Materialien von ganz, ganz vielen Firmen. Es entsteht ja nicht aus einer Hand quasi, sondern es sind immer ganz viele Gewerke und Firmen, die da zusammenarbeiten. Wie kriegt man das denn hin, dass man sich da vielleicht auch einigt? Stell es mir nicht so einfach vor.
Also zuerst muss natürlich auch ein Umdenken im Kopf stattfinden. Abfall ist ein Rohstoff und Rohstoff haben einen gewissen Wert. Jetzt kann man noch dazu sagen, also im Rahmen der Gewerbeabfallverordnung hat sich in den vergangenen Jahren auch einiges getan. Also was früher alles so in einen Container zusammengeschmissen worden ist und alles dann auf die Deponie, da hat sich ordentlich was getan. Wenn man sieht, wie viele Container auf so einer Baustelle stehen und dass dann schon fein säuberlich die Nebenprodukte dann auch gelagert werden.
So wie bei uns zu Hause, wenn wir verschiedene Mülleimer für verschiedene Sorten Müll haben.
Genau so. Und ansonsten vielleicht ein Aspekt noch, dass auch das Design immer mitgedacht werden muss. Wir kennen es alle so ein bisschen vom Beispiel des Joghurts, dass der mittlerweile auch die Folie abreißbar ist und dann kann man die auch nochmal getrennt entsorgen. Und da ist dann auch ein wichtiger Aspekt, dass man so dieses ganzheitliche Bild betrachtet.
Vielleicht auch da nochmal, das ist sicherlich nur eine kleine Stellschraube, aber das Thema der Planung auch da, ne? Wie ordere ich das Material? Kommt das auf Palette? Kommt das im Big Pack? Wie wird es angeliefert? Das sind auch nochmal dann so Punkte, wie man konkret auf der Baustelle Müll vermeiden kann. Genau, der größere Hebel ist eben dann der Müll, der durch den Abriss oder Umbau oder sowas entsteht. Also das sind diese zwei Aspekte, der Müll durch den Umbau und den Abriss oder eben der Müll, der dann durch das Tun anfällt.
Der Verpackungsmüll.
Genau, ist ja Verpackungsmüll, genau.
Wir haben in dieser Staffel schon ganz oft von dem Prinzip Cradle to Cradle gehört. Das ist ja übersetzt von der Wiege zur Wiege. Ist das das, was auch ein bisschen im zirkulären Bauen drin steckt? Oder wo sind vielleicht auch die Unterschiede?
Jein, würde ich sagen, weil, wie ich schon gesagt habe, Abfall oder Recycling ist ja sozusagen nur eine von drei Komponenten und eigentlich auch die man hinten anstellen sollte. Aber wenn wir über Recycling sprechen, ist Cradle to Cradle sicherlich das beste Prinzip, dass Rohstoffe wieder sozusagen auf gleichem Niveau recycelt werden und in den Kreislauf gebracht werden. Das ist ja das, was Cradle to Cradle aussagt und nicht downgecycelt werden, wie man sagt, in einem schlechteren Zustand, Beispiel Bauschutt wird Füllungen für Asphalt oder für Straßen und Parks, das ist ein Downcycling, sondern wenn dann das auf dem gleichen Niveau lassen im Kreislaufwirtschaft. Aber besser ist es immer noch so zu bauen oder so zu nutzen, dass gar kein Abfall erst anfällt.
Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, es geht auch ein bisschen darum, sich mit dem Altbestand an Gebäuden zu befassen. Ich frage mich das immer, wenn wir hier in dieser Staffel jetzt über neue Gebäude sprechen, die man so und so bauen kann, die man so und so nutzen kann. Das ist ja alles schön und gut, aber wir haben ja auch schon echt viel hier stehen an Gebäuden, ne? Also was kann man denn, wo kann man da denn ansetzen?
Genau, also das ist das große Thema des Umbaus und gerade wenn wir jetzt auch im Bereich des Einfamilienhausbaus denken, ist das natürlich ein Punkt. Viele haben den Wunsch, ein Haus nach ihren Vorstellungen sich so zu planen, wie sie das gerne möchten. Und nicht jetzt ein Gebäude zu nutzen, was dann vielleicht auch, wo dann auch gewarnt wird, da, wer weiß, was sich da drunter verbindet oder so. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein Gebäude nutzt, ein Haus kauft, was schon gebraucht ist sozusagen, kann man das oft umbauen, so wie man das möchte. Und man erhält eben eine Immobilie, die schon eine Geschichte hat, wo schon Menschen drin gelebt haben. Das spürt man auch ein Stück weit. Und man kommt in ein gewachsenes Umfeld mit einer gewachsenen Nachbarschaft. Das ist das eine auf der einen Familienhausebene. Auf der anderen Ebene haben wir natürlich zum Beispiel Bürogebäude, die leer stehen. Wir haben die großen Karstadt-Immobilien, die leer stehen. Da sind Umnutzungskonzepte wesentlich schwieriger zu realisieren. Aber es gibt sie. Es gibt innovative Ideen, wie man das nutzen kann. Und da ist immer eher so, dass die rechtliche Frage problematisch, dass man zum einen Nutzungsänderungen nur schwer durchbringen kann und zum anderen eben dann auch aus konstruktiver Sicht einem Hürden in den Weg stellen.
Vielleicht ein kleines Beispiel dazu, wenn ich ein Fenster irgendwo ausbaue, dann erlischt quasi die Funktion dieses Fensters. Es ist, das Fenster ist dann automatisch Abfall, obwohl es noch genauso gut woanders wieder eingebaut werden kann. Es verliert nicht seine Eigenschaften. Und da ist eine große Stellschraube, die wir auch politisch drehen müssen, dass man solche Sachen wiederverwertet. Noch ein besseres Beispiel ist die Brandschutztür. So eine Brandschutztür ist enorm teuer. Mhm. Dann wird ein Gebäude rückgebaut. Aber die Brandschutztüren dürfen nicht wieder verbaut werden.
Und das, obwohl sie wahrscheinlich sehr stabil gebaut sind, hoffe ich mal.
Stabil gebaut, teuer in der Anschaffung und eigentlich den Zweck weiterhin erfüllen kann.
Genau, das ist eine Frage der Zulassung sozusagen, der Zertifizierung, die man dafür braucht oder nachweisen muss, um dieses Bauteil dann eben wieder zu verwenden. Also insofern, es gibt schon Konzepte, zum Beispiel, ich nenne es mal auf unkritischer Ebene im Innenausbau, wo Ausbauplatten wieder zurückgenommen werden. Es gibt Ideen von Bauteilherstellern im Bereich Fassade, wo man über Leasing nachdenkt, wo man Bauteile gar nicht erwirbt, sondern least. Das ist jetzt alles nicht im Einfamilienhausbau, sondern in einem größeren Kontext. Aber gerade bei so funktionalen Bauteilen wie diese Brandschutztüren oder tragenden Elementen oder so, gibt es da noch Probleme oder rechtliche Hürden. Geht so weit, dass ich schon von Baustoffherstellern gehört habe, die dann ein Abfallunternehmen anmelden mussten, um Bauteile wieder zurückzunehmen und recyceln zu können oder wieder ins Recycling in ihre Produktion einführen zu können.
Weil es rechtlich gesehen Abfall ist,
genau.
Den sie aber nochmal anders nutzen wollen, quasi.
Genau.
Ja. Ja, verstehe. Das führt mich auch ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Theorie und Praxis, wie funktioniert es? Sie haben gerade schon gesagt, da gibt es auf jeden Fall ein paar Hürden. Das klingt ja aber alles in der Theorie mit dem zirkulären Bauen so logisch, nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich. Passiert das denn großflächig schon oder muss das noch mehr in die Praxis kommen?
Also es passiert schon, da haben Sie vollkommen recht. Und wie Sie es auch schon gesagt haben, in der Theorie ist das alles längst möglich, Materialien ohne Qualitätsverlust eben einzusetzen. Es fehlen schlicht im großen Stil die Geschäftsmodelle, die Unternehmer, Unternehmerinnen, die daraus ein Geschäftsmodell machen, eben Sachen, wenn wir jetzt nochmal bei den Fenstern bleiben, dass zum Beispiel der Schreiner Fenster nicht mehr verkauft, sondern eben vermietet oder für die Nutzungsdauer die Fenster dann überlässt und dann die Fenster auch wieder zurücknimmt. Das als Beispiel. Da muss sich natürlich auch im Bereich der Wirtschaft auch nochmal, da wandelt sich auch einiges, da ist viel momentan auch im Umbruch, aber ja, vielleicht, wir haben das in unserem alltäglichen Leben auch, sehen wir das noch nicht so.
Hm. Gibt noch Luft nach oben.
Genau, vielleicht also da auch nochmal, also ich sehe da verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist das, was Herr Ferber gerade angesprochen hat, ne, das als wirtschaftliches Geschäftsmodell auch zu sehen. Das andere ist das Rechtliche, was wir auch schon angesprochen haben. Das dritte ist aber auch die Akzeptanz. Mhm. Weil jetzt aus der planerischen Sicht heraus betrachtet, wenn ich mit Baustoffen arbeite, die sozusagen schon mal benutzt worden sind, es gibt diesen Spruch Form follows Function in der Architektur. Mhm. Also ne, die Form des Gebäudes folgt der Funktion. Die Funktion bestimmt, wie das Gebäude aussieht. Und in dem Fall wäre es eher Form follows Verfügbarkeit. Also ne, ich muss das mit dem vorlieb nehmen oder mit dem planen, was ich habe. Und dann sieht mein Gebäude vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anders aus, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Oder eben das Thema Einfamilienhaus, gebrauchte Immobilie. Da ist so ein bisschen auch noch ein Problem in der Akzeptanz da, neben dem rechtlichen und dem wirtschaftlichen.
Verstehe. Das heißt, es ist fast so ein bisschen wie, wenn man ein bestimmtes Kleidungsstück sucht und statt zum Maßschneider in den Secondhand-Laden geht und dann ein bisschen gucken muss, was ist da? Was können wir benutzen für das Outfit, was ich suche?
Genau, aber man hat dadurch aber vielleicht die Chance, nicht irgendwas von der Stange zu bekommen, sondern was ganz Individuelles.
Genau.
Was natürlich auch schön ist. Und dann vielleicht auch noch die Frage der Umsetzbarkeit, also das in Richtung der Geschäftsmodelle ist das Thema Digitalisierung. Wenn wir jetzt, ich glaube, im kleinen Stil passiert es schon ganz viel, dass irgendwo was ausgebaut wird, ein Handwerker sich das beiseite legt, im Bereich der Denkmalpflege definitiv, aber auch in anderen Bereichen. Und wenn man das jetzt skalieren möchte auf die große Ebene, dann ist das eben, dann braucht man digitale Hilfsmittel, sozusagen Plattformen, wo man das nachvollziehen kann. Auch das bauen, sozusagen, wenn wir jetzt im Bereich des Neubaus denken, haben wir das Problem, dass wir sozusagen die Planung dann auch schon sehr digital aufsetzen müssen, um eben diese Konstruktion, dieses überhaupt das Wissen zu erhalten über den gesamten Nutzungszyklus, wie ist das geplant, wie wird es genutzt und gewartet und wie kann ich es dann am Ende wieder zurückbauen, und da passieren auch noch Systembrüche einfach.
Das heißt, es ist am Ende auch ein bisschen Kommunikationsproblem quasi, dass man die Materialien da hinkriegt, wo man sie gerade gebrauchen kann.
Das ja, und dann eben auch zu verstehen, dass man nicht nur die Errichtung mitdenken muss, sondern auch die Wartung und wieder den Rückbau. Also man muss die Leute, die man noch gar nicht kennt, die auch noch vielleicht gar nicht geboren sind in 100 Jahren, die das Gebäude nutzen, die muss man schon mitdenken.
Klingt auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe.
Also da wird uns auch Digitalisierung in Zukunft enorm weiterhelfen, dass Produkte einen Produktpass, einen Materialpass bekommen, sei es über einen Barcode oder sonstiges, wo man dann auch die Eigenschaften des Produkts weiterhin drin hat, über eine Blockchain oder so, um zu sehen, wo kommt das her, das Produkt, und welche Eigenschaften hat es. Und das wird dann das Ganze auch nochmal enorm vereinfachen, denke ich.
Verstehe. Das heißt, es geht am Ende darum, Produkte oder auch Materialien nicht zu verbrauchen, sondern eben sie so lange zu nutzen, bis man sie vielleicht einer anderen Nutzung zuführen kann.
Genau, man muss den Wert, der in diesem Material steckt, also wie Sie sagen, man muss das Produkt nicht als Produkt begreifen, sondern als Materialressource.
Gibt es denn da, wir haben in dieser Staffel auch schon zum Beispiel über Holz als Baumaterial gesprochen, gibt es denn da Materialien, die sich besser für eignen als andere, und vielleicht welche, auf die wir deshalb in Zukunft beim Bauen mehr setzen sollten als auf andere?
Also Holz ist natürlich eins, was jetzt auch nachwächst, sozusagen sehr langsam zwar, aber es wächst nach. Grundsätzlich die nachwachsenden Rohstoffe sind da sicherlich gut geeignet. Lehm ist ein idealer Baustoff, wächst jetzt nicht nach, ist endlich, aber ist ein toller Baustoff, der einfach sozusagen ein Lehmziegel kann man ins Wasser legen und dann wird es wieder Lehm und dann kann man einen neuen Ziegel draus machen. So, das ist das Recycling in Bestform sozusagen. Und theoretisch, das finde ich immer total faszinierend, kann man, wenn man den Lehm aus seiner Baugrube holt, damit sein Haus bauen. Also
Das ist eine sehr alte Technik, aber sie ist faszinierend, wenn man so drüber nachdenkt. Ja.
Ich meine aber sicherlich, es wird auch ganz viel an Beton und Stahl und so weiter gearbeitet, aber gerade diese alten Techniken, Holzbau, Lehmbau, sind dafür eigentlich prädestiniert, weil man früher eben mehr noch so gedacht hat. Ne?
Denken musste auch.
Ja, genau, aus Not heraus.
Da vielleicht nochmal ein ganz gutes Beispiel. Der Gesetzgeber hat schon dafür gesorgt, dass vermehrt Recyclingbeton eingesetzt werden kann. Der wird zurzeit leider oftmals nur im Straßenbau verwendet, weil Recyclingbeton, da fehlt noch die rechtliche Sicherheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und da heißt es so schön, es braucht ein definiertes Abfallende. Das heißt,
das klingt schon wieder sehr, sehr, ja.
Dass das Produkt kein Abfall mehr ist, und hätte man diese rechtliche Sicherheit, das heißt, dass im Rahmen einer Verordnung steht, dass bestimmte Stoffe, Materialien eben das Abfallende verlassen und dann wieder ganz normale Materialien sind, dann würden die auch vermehrt wieder zum Einsatz kommen. Also da sieht man, der Gesetzgeber meint an vielerlei Hinsicht schon, hat gute Absichten, aber das wird dann nicht bis zum Ende gedacht.
Scheint ein Problem auf mehreren Ebenen zu sein, definitiv.
Und auch hier lohnt sich nochmal ein Einhaken. Worüber wir gerade viel gesprochen haben, das sind die gesetzlichen Bestimmungen. Auch dazu gab es schon mal eine Folge. Dass das nicht immer so leicht ist, auf einen Nenner zu bringen, was die Politik in Gesetze gießt und was tatsächlich auf den Baustellen passiert, das ist klar. Aber das Problem mit der Umnutzung von Fenstern oder Brandschutztüren, das hat mich doch erstaunt. Klar, die Sicherheit der Menschen in den Gebäuden muss Vorrang haben. Im Fall eines Brandes kann so eine Brandschutztür ja schließlich Leben retten. Aber wie sieht es bei anderen Materialien aus? Im August 2023 zum Beispiel trat die Ersatzbaustoffverordnung in Kraft und damit die erste bundeseinheitliche Regelung für die Verwertung von mineralischen Abfällen. Mineralische Abfälle sind allen voran Boden, Steine und anfallender Bauschutt. Ziel des Gesetzes war, die Kreislaufwirtschaft beim Bau zu fördern. Gelungen ist das aus Sicht vieler aber nicht. Das sieht zum Beispiel auch der Zentralverband Deutsches Baugewerbe so. Die fordern jetzt eine Überarbeitung und vor allem eine Übergangslösung bis dahin. Das letzte Wort ist da also vermutlich noch nicht gesprochen. Aber erstmal weiter mit Frederik Färber und Geske Hautrau.
Jetzt hat Nachhaltigkeit ja zum einen diese ökologische Komponente, über die wir die ganze Zeit sprechen, natürlich auch eine ökonomische, die ja beim Bau auch sehr wichtig ist, aber Nachhaltigkeit hat auch eine soziale Komponente und wenn wir über Gebäude sprechen, sprechen wir ja immer auch ein bisschen über die Menschen, die da drin leben, wohnen, arbeiten, was auch immer. Wie können denn die Menschen, die diese Häuser bauen oder diese Gebäude bauen, aber auch die, die da drin leben, wohnen und arbeiten, davon profitieren, wenn die eben so gebaut sind?
Na, einerseits, wenn man so die Sicherheit hat, das Gebäude, in dem ich wohne, in dem ich arbeite, kann komplett zurückgebaut werden. Da hat man vielleicht auch für die nachfolgende Generation die Sicherheit, dass die Enkel sagen, okay, wenn ich es nicht so haben möchte, dann kann man es auch nochmal anders, in anderer Weise aufbrechen, aufbauen. Und man hat so ein bisschen im Hinterkopf, dass man das doch alles mit einem ruhigen Gewissen machen kann, also mit einem nachhaltigen Gewissen.
Also da vielleicht auch nochmal rein, wenn wir über einen Familienhausbau sprechen, dann kaufen wir oder bauen wir im Grunde für einen relativ kleinen Lebensabschnitt nur. Mhm. Also ne, das sind 20 Jahre vielleicht, je nachdem, wenn man zwei Kinder hat, die, in denen man in dieser Immobilie gemeinsam wohnt und dann ziehen die aus und dann wohnt man in diesem Haus und dann ist es viel zu groß. Und dann eben schon verschiedene Nutzungsszenarien mitgedacht zu haben und möglichst einfach das umzubauen, dann kann man in dieser Immobilie vielleicht 40 Jahre lang gut leben und sich dann auch entsprechend vielleicht die Unterstützung schon holen oder sowas. Das sind so Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, ne, wir hatten es vorhin von verschiedenen Baumaterialien, aber auch so, also gerade Baumaterialien wie Holz oder vor allen Dingen Lehm und auch in dem, im Zusammenspiel sind halt tolle Materialien für das Raumklima zum Beispiel. Ne? Und das ist auch dann in der Verarbeitung natürlich, ich kenne viele, die irgendwie da angefangen haben, Lehm zu verarbeiten und jetzt gar nicht mehr aufhören wollen, sozusagen nichts anderes mehr machen wollen.
Und sich verliebt in Lehm.
Genau.
Wir haben gerade den Lehm und diese, ich sage jetzt mal, alten Bautechniken angesprochen. Gibt es denn auch vielleicht schon positive Beispiele heute aus anderen Ländern oder anderen Regionen, wo das schon, wo das zirkuläre Bauen schon viel mehr, ja, viel weiter in der Gesellschaft verbreitet ist?
Also unser Nachbar, die Niederlande, sind in dem im ganzen Bereich Kreislaufwirtschaft uns schon einiges voraus. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Niederlande im Bereich Ressourcen immer schon etwas effizienter an die Sache herangehen mussten, als wir das vielleicht machen mussten. Hinzu kommt auch da so gewisse die Mentalität. Wir Deutschen sind sehr prozessorientiert, das heißt, der Weg zum Ergebnis ist auch vorgegeben, wie man es am besten macht. Und die Niederländer sind ergebnisorientiert. Das heißt, egal wie du zu deinem Ziel kommst, Hauptsache das Ergebnis oder das Ziel unterschreitet einen gewissen Grenzwert nicht. Und das zeigt, dass da auch ein ganz anderer Spirit dahinter ist. Jetzt kann man noch sagen, okay, dazu, die meisten Häuser in den Niederlanden, die sind recht standardisiert. Wir Deutschen sind da etwas individueller und deshalb kann man natürlich bei so standardisierten Gebäuden auch gerade im Bereich der Kreislaufwirtschaft, hat man da etwas mehr Spielraum.
Verstehe.
Aber hier in Düsseldorf zum Beispiel der EUREF Campus? Ist ein gutes Beispiel dafür.
Ja, das sind wir, haben wir auch schon öfter von gehört. Das ist ja auch ja, noch im Bau befindlich, aber es wird immer, jedes Mal, wenn ich da bin, ist es ein bisschen fertiger. Und da passiert das ja auch.
Und wir haben in Düsseldorf noch The Cradle, also was natürlich auch ganz nach den Prinzipien Cradle to Cradle gebaut worden ist.
Genau, wir kriegen das ja auch mit. Also das Thema Kreislaufwirtschaft oder kreislaufgerechtes Bauen ist einfach ein Thema, was im Moment sehr stark kommt, wo es viele gute Projekte gibt, viele gute Ansätze gibt, die auch eben dann an uns herantreten für Kooperationsanfragen und für den Austausch, einfach fürs Netzwerken. Das macht Spaß.
Schön, das heißt, es kommt. Das ist ja immer gut. Wir haben gerade schon über die rechtlichen Voraussetzungen gesprochen und über die ja zum Teil wahnsinnigen Abfallrichtlinien, die es da gibt. Was gibt es denn noch so an konkreten ja, Vorgaben, die sich vielleicht auch seitens der Politik oder auch seitens der Gesellschaft, wenn wir über das Thema Akzeptanz schon gesprochen haben, was müsste sich denn konkret ändern, damit es einfacher wird, mehr zirkuläres Bauen in Deutschland zu haben?
Also wir brauchen einerseits klare gesetzliche Rahmenbedingungen, Stichwort Abfallende, aber andererseits brauchen wir auch einen Abbau von rechtlichen Hürden. Ich hatte das Beispiel mit dem Fenster oder der Brandschutztür genannt. Und wenn wir vielleicht ein bisschen weniger prozessorientiert arbeiten würden und ein bisschen mehr ergebnisorientiert, wäre da vielleicht auch schon viel getan.
Wo ich aber vielleicht für ein Gesetz oder für eine Regulierung plädieren würde, ist das Thema Abriss. Also das ist ja heute noch nicht so, dass man, also man muss einen Abriss anzeigen, aber dann kann man ihn durchführen. Also ein Abriss ist in den meisten Fällen nicht genehmigungspflichtig. Mhm. Da vielleicht dann nochmal hinzuschauen, ist diese Bausubstanz wirklich so, dass man sie abreißen kann, kann man sie nicht umnutzen. Das wäre das eine. Und das andere, was ich immer noch, da bin ich nicht Expertin, aber was mich immer erstaunt ist, dass so ein Gebäude nach einer gewissen Zeit, wenn es abgeschrieben ist, wirtschaftlich einfach nichts mehr wert ist. Mhm. Dass es dann in den Büchern mit einem Euro oder so drinsteht als Wert oder eben nicht mehr vorhanden ist und was natürlich auch den Abriss begünstigt. Also mir wäre es eben wichtig, da schon anzusetzen und zu sagen, lasst uns gar nicht erst abreißen, sondern lasst uns das, was da ist, wertschätzen und versuchen zu erhalten und weiter zu nutzen.
Und dass es gar nicht so interessant ist, das abzureißen, sondern, genau. Ja, verstehe. Spielt dann auch Regionalität da eine Rolle beim zirkulären Bauen? Also geht es dann auch ein bisschen darum, ja, in der Logistik Wege zu vermeiden, wenn wir Dinge von A nach B transportieren, dass das vielleicht nicht unbedingt von Bayern bis an die Nordsee sein muss?
Also ganz klar, wenn natürlich, ich nehme mal das Beispiel, irgendwo ein Haus zurückgebaut wird und da sind jetzt Materialien, die sind noch super nutzbar, aber ich habe jetzt noch nicht den Abnehmer für diese Materialien, dann hilft natürlich so ein Puffer, so ein Materiallager, um solche Sachen zwischenzuparken und dann, wenn sie gebraucht werden, dann in dem neuen Objekt dann wieder zu verbauen. Und dann sind natürlich kurze Wege enorm sinnvoll und hilfreich, weil das auch noch so ein bisschen der Hemmschuh momentan ist, da die Logistik auch drumherum zu gestalten. Also wenn jetzt ich habe Materialien in Norddeutschland und sehe, dass ich sie jetzt gerade gerne in Süddeutschland momentan brauche, dann ist natürlich auch der Transport enorm teuer. Also auch nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich teuer in dem Fall.
Verstehe. Ja, finde das sehr spannend. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Was wäre denn so ein Projekt, wenn Sie mal träumen dürfen, an dem Sie gerne mal arbeiten würden? Was würden Sie gerne umnutzen zum Beispiel?
Na, wir haben einer unserer Partner, das ist Circular Valley in Wuppertal, die haben gerade erst eine Projektskizze eingereicht. Da geht es um ein zirkuläres Modellhaus. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn diese Projektskizze durchgeht, weil ich finde, da kann man dann nochmal sehen, da wird der Fokus wirklich auf die Baustelle gelegt. Natürlich sind alle froh, wenn das Gebäude später dann auch steht, aber da ist die wissenschaftliche Begleitung einmal an der Baustelle, welche Hemmschuhe gibt es, was muss noch aufgebrochen werden. Und da zeigt sich so für mich, das einmal zu begleiten, da würde ich mich schon freuen.
Genau, also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass eben wirklich ein Umdenken passiert. Also es wird einerseits immer von grauer Energie gesprochen, die in so einem Gebäude steckt. Damit ist natürlich die Herstellungsenergie gemeint. Aber es gibt auch den Begriff der goldenen Energie. Also ne, das ist das, was die Menschen mit diesem Gebäude verknüpfen, die da wohnen, die da drin schon gewohnt haben, die aber auch in der Nachbarschaft wohnen. Und wenn da ein Umdenken passiert, dass man Gebäude nicht als Nutzungsobjekt sieht, sondern als Wert an sich. Und das würde ich mir wünschen.
So ein bisschen positiverer Blick auf unsere Gebäude hier.
Genau, die sind was wert. Da haben sich Leute Gedanken gemacht, da haben Leute Arbeit reingesteckt, da sind Materialien drin, die einen Wert haben.
Nicht umsonst gibt es ja den Begriff Urban Mining, wo was ja schlichtweg ist, wirklich die Gold Nuggets in den Gebäuden zu finden und wieder zu verwenden.
Ja, und es gibt ja auch ganz tolle Nachnutzung, ne? Also wenn ich mir überlege, es gibt irgendwelche alten Industriebauten, die jetzt Restaurants sind, die eine total schöne Atmosphäre haben. Es ist ja möglich.
Ich muss auch sagen, ich war total überrascht und dann auch angenehm überrascht, dass die Oper dann eventuell auch das Karstadt-Gebäude für seine weiteren Zwecke und dass das Gebäude dann an der Schadowstraße nicht einfach so leer stehen wird.
Wäre eine Idee. Ja, danke schön Ihnen beiden für das Gespräch.
Gerne.
Vielen lieben Dank, Frau Stegner.
Das war doch versöhnlich am Ende. Denn meine beiden Gäste zeigen, es geht mit der Kreislaufwirtschaft. Noch sind wir da in Deutschland und in NRW vielleicht nicht da, wo wir sein könnten. Aber es gibt Projekte der Umnutzung. Es gibt das Recycling von Baustoffen. Und es gibt Ideen. Und weil ja eben Praxis und Theorie am besten Hand in Hand gehen, schauen wir eben doch noch mal kurz in die Forschung und Lehre. Dafür habe ich mit Professor Markus König gesprochen. Er ist, wie gesagt, nicht nur Professor an der Ruhr-Uni Bochum, sondern auch akademischer Leiter des Studiengangs Smart Design, Construction and Operation of Sustainable Buildings am EUREF Talent Campus, der in Düsseldorf entsteht. Ihr erinnert euch, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Was also sagt der Professor zum Thema Kreislaufwirtschaft? Hallo Herr König, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Hallo Frau Stegner, ja, es freut mich sehr, hier an dem Podcast teilzunehmen.
Sehr schön. Sie sind seit 15 Jahren schon der Inhaber des Lehrstuhls für Informatik im Bauwesen. Können Sie vielleicht mal für uns, unsere Hörer, mich, die Laien, kurz umreißen, was Informatik im Bauwesen bedeutet und warum das so wichtig ist?
Ja, Informatik im Bauwesen hat natürlich erstmal was mit Bauwesen zu tun. Das heißt, wir kümmern uns um alles rund um Digitalisierung. Man kann sich das so vorstellen, natürlich in der Planung wird natürlich sehr viel digital schon geplant. Das heißt, wir versuchen erstmal natürlich das Gebäude virtuell zu bauen. Ja, das wird natürlich mit dem Computer gemacht und da unterstützen wir natürlich mit entsprechenden Tools. Aber es geht auch weiter auf der Baustelle, wenn dort zum Beispiel ja der aktuelle Baufortschritt erfasst wird. Das kann man heutzutage ja auch digital machen, also mit digitalen Medien, Fotos oder auch Sensoren aufnehmen, also Daten erfassen. Und das kann man gut auswerten, um herauszufinden, wie weit ist man auf der Baustelle. Es gibt ganz viele Themen, die sozusagen rund um Digitalisierung im Bauwesen jetzt stattfinden, um das Ganze natürlich ja effizienter und kostengünstiger zu machen.
Das heißt, es steckt überall drin.
Es steckt eigentlich überall drin. Also man kann wirklich von Anfang an, von der Planung, eigentlich auch bis zum Betrieb, bis Rückbau, sozusagen sollte man natürlich heutzutage diese Daten auch vorhalten und auswerten und die Zettelwirtschaft ein bisschen auf dem Bauwesen oder im Bauwesen ein bisschen vermeiden.
Sehr gut. Sie beschäftigen sich ja mit ganz vielen verschiedenen Themenfeldern, aber unter anderem eben auch mit der Kreislaufwirtschaft beim Bau und über die sprechen wir ja auch heute in dieser Folge. Warum ist das denn aus Ihrer Sicht so ein wichtiges Thema?
Ja, Kreislaufwirtschaft ist deshalb so wichtig, weil wir natürlich beschränkte Ressourcen haben. Also heutzutage, wir bauen ja immer noch viel und wir bauen viel um und wir müssen noch viel bauen, wenn wir eigentlich mal überlegen, wie viele Wohnungen wir in Zukunft noch brauchen. Da gibt es ja so ein Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr, was wir aktuell überhaupt nicht erreichen. Also ich glaube, wir haben eher einen Rückstand von fast 1 Million Wohnungen. Das heißt, die müssen gebaut werden oder umgebaut werden und dazu braucht man Material. Aber das Material ist einfach auf unserer Welt beschränkt. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir möglichst viel vom Bestand, den wir vielleicht zurückbauen, auch wiederverwenden können. Deshalb ist natürlich Kreislaufwirtschaft extrem wichtig. Und wir wissen alle, dass insbesondere so Zement und dementsprechend auch Beton eben ein großer CO2-Produzent ist. Und das müssen wir natürlich auch deutlich reduzieren, sonst erreichen wir unsere Klimaziele einfach nicht.
Und der Bausektor ist ja ein ganz großer Teil davon.
Genau. Also ich glaube, wenn man so alles zusammennimmt, also vom Bau bis zum Betreiben, ich glaube, wir sind da fast bei 35% CO2-Anteil weltweit. Das ist natürlich extrem und das müssen wir natürlich reduzieren. Das können wir natürlich reduzieren, wenn wir vorhandene Bauteile oder Baustoffe einfach auch wiederverwenden, anstatt immer wieder neue zu produzieren. Ich glaube, es ist in allen Bereichen das Gleiche, aber im Bauwesen mit diesen Riesenstrukturen ist es natürlich noch wichtiger, bestehende Baustoffe wiederzuverwenden.
Hat das noch einen größeren Impact quasi. Eins Ihrer Steckenpferde ist ja auch das BIM, das Building Information Modeling. Wie kann das denn helfen, weniger Ressourcen beim Bau zu verbrauchen?
Genau, das versuchen wir natürlich zusammenzubringen. Also erstmal dieses BIM steht eben dafür, dass wir digital planen und bauen. Also genau das, was ich so am Anfang erläutert habe, eigentlich das ist unsere Hauptmethode. Wir wollen anhand von solchen 3D-Modellen herausfinden, was wird denn eigentlich für Material benötigt, welches Material liegt auch vor, gerade wenn wir im Bestand sozusagen agieren, da müssen wir natürlich auch wissen, was ist dort eigentlich. Und das ist eine riesen Herausforderung, sozusagen erstmal das zu digitalisieren. Das wollen wir dann im Prinzip, können Sie sich so vorstellen wie bei Computerspielen, wir wollen so eine 3D-Welt haben, unserer gebauten Umgebung. Und dann können wir natürlich an jede Wand einfach mal anklicken und sagen, aus was bestehst du, welche Schadstoffe sind da drin, wie groß ist dein Recyclingpotenzial. Und deshalb ist natürlich, insbesondere für die Kreislaufwirtschaft, brauchen wir natürlich erstmal diese Dokumentation. Also BIM ist dann eher dafür da, also die Daten zu erfassen. Und dann können wir natürlich überlegen, ja, was machen wir damit? Wie viel fällt denn an? Und dann klicken wir eben sozusagen eher im Computer an die entsprechenden Bauteile und kriegen dann die Informationen heraus. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, weil aktuell gibt es diese Informationen natürlich zu den bestehenden Gebäuden leider nicht. Und deshalb versuchen wir auch diese jetzt zu erfassen.
verstehe das so, dass man also einen digitalen Zwilling quasi erschafft.
Genau, das ist so das nächste Thema. Genau, also so BIM und digitaler Zwilling sind so fast nicht synonym. Also bei BIM sagt man immer, wir beschäftigen uns mit Planung und Bauausführung. Digitaler Zwilling ist eben alles. Und die Daten gehen natürlich da rein. Und gerade für die Kreislaufwirtschaft extrem wichtig. Wir müssen also auch dokumentieren, wie zum Beispiel Verbindungen von Bauteilen entstanden sind, weil wir müssen die ja vielleicht wieder auseinandernehmen und es wäre ganz schlecht, wenn wir die jedes Mal mit so einem großen Hammer zerkleinern. Dann bleibt eigentlich nur noch ein minderwertiges Material zur Verfügung, was wir zum Beispiel im Straßenbau einsetzen. Aber das ist nicht, wir bezahlen etwas teuer, eine Wand zu erstellen und hinterher landet dann die Wand als Untergrund im Straßenbau. Da sprechen wir vom Downcycling und von vielen Kosten, die dadurch entstehen.
Ja, man möchte ja Materialien gleichwertig wiederverwenden.
Genau, das ist sozusagen das größte Ziel. Also Reuse ist gerade so das Riesenthema. Wir sind im Bauwesen mit dem Recycling gar nicht so schlecht, aber das ist eher dieses Downcycling. Also das heißt, dieser ganze Bauschutt wird dann eben irgendwo zur Auffüllung verwendet. Also hat noch einen Zweck, aber eben nicht den Zweck, den er vorher hatte. Und deshalb sprechen wir mittlerweile eben eher von Reuse, also Wiederverwertung. Das ist eigentlich, was die Kreislaufwirtschaft ausmacht. Und wir brauchen da ganz neue auch Business-Konzepte. Also ich möchte, könnte mal auch eine Frage andersrum stellen. Würden Sie in einem Gebäude leben, das, wo Sie wissen, dass im Prinzip alte Bauteile verarbeitet oder verwendet wurden? Das ist eben so die große Frage.
Oh, wenn es genauso gut ist wie ein neues, dann herzlich gerne.
Genau. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir jetzt schaffen müssen, dass wir also diesen Mindset auch bei den Bauherren kriegen, dass es nicht immer neu sein muss, dass es auch mal was Gebrauchtes sein muss. Einige haben eben immer diesen Faible, was ganz Neues immer zu haben. Dann wird es schwierig, aber ich glaube, davon müssen wir uns in allen Bereichen ein bisschen trennen, dass wir eher auch mehr auf gebrauchte Produkte, die doch gut sind, die wir nicht einfach wegwerfen, einfach setzen. Und da hilft natürlich Digitalisierung. Wir brauchen eigentlich einen Überblick über den ganzen Bestand in Deutschland, was wo liegt. Und das kann nur digital funktionieren.
Und da kommt eben dieses BIM wieder ins Spiel, ne?
Genau, dann... Das wollen wir dann eben im Prinzip gleich natürlich bei der Planung, jetzt bei Neubau oder bei Umbautmaßnahmen schon gleich mit erfassen. Es wäre natürlich immer blöd, jetzt erstmal was zu bauen und hinterher die Erfassung zu machen. Das müssen wir von Anfang an eigentlich mit berücksichtigen.
Verstehe. Wie wird das Thema Kreislaufwirtschaft denn in der Forschung und der Lehre behandelt? Das ist ja ganz oft auch nötig, um das langfristig auch in die Praxis zu bringen.
Ja, also ich denke mal, beide Sachen werden viel adressiert. Also das heißt, es nimmt sozusagen zu. Also ich fange mal mit der Forschung an, das ist mein Steckenpferd. Wir haben gerade einen neuen Sonderforschungsbereich genehmigt bekommen, genau diese Woche zur Wiederverwendung von Betonbauteilen, also bestehende Betonbauteile rausnehmen, neue Anschlüsse erzeugen und wieder einsetzen. Also in der Forschung passiert da extrem viel, also in der Materialwissenschaft, in der Digitalisierung, aber auch in den Business-Konzepten. Es gibt auch einige Firmen, die das jetzt sozusagen so Marktplatz haben für gebrauchte Teile. Und das versuchen wir natürlich auch als natürlich für die Studierenden sozusagen einzubringen. Also überall spielt Nachhaltigkeit jetzt immer mehr ein Thema. Also wir versuchen das auch zu adressieren, auch im Rahmen der Digitalisierung. Aber wir haben auch Studiengänge, die sich dann beschäftigen. Also alles, was so mit Umwelt und Nachhaltigkeit zu tun hat, einen riesen Zulauf. Also es wird schon reingebracht in die Lehre. Aber es ist natürlich auch hier ein bisschen längerer Prozess, bis es dann hinterher in der Praxis ankommt.
Mehr geht immer. Apropos Studiengängen, Sie sind beteiligt an einem noch weiteren Projekt, und zwar beim EUREF Talent Campus. In Düsseldorf werden Sie dann nämlich einer der akademischen Leiter werden und den Studiengang Smart Design, Construction and Operation of Sustainable Buildings werden. Worum geht's da und worauf freuen Sie sich am meisten?
Genau, wir versuchen gerade in diesem Studiengang nämlich die ganzen Themen nämlich zusammenzubringen. Also es ist also ein Studiengang, der sich mit Digitalisierung im Bauwesen oder Bauwirtschaft allgemein beschäftigt. Aber wir wollen eben im Prinzip das Ganze natürlich insbesondere unter dem Thema Nachhaltigkeit betrachten. Das heißt, also wir wollen im Prinzip dort den Studierenden beibringen, wie kann man Nachhaltigkeit während der Planung schon berücksichtigen, wie kann man Nachhaltigkeit während des Bauens berücksichtigen, aber auch im Betrieb und dann auch in dem Rückbau. Und wie kriegen wir diesen ganzheitlichen Ansatz hin? Und da hilft uns, wie schon gesagt, also Digitalisierung wahrscheinlich. Und deshalb werden wir da viele Themen zur Digitalisierung haben. Wir werden auch neue Sachen, wie es jetzt gerade natürlich aktuell ist, künstliche Intelligenz mit einbringen. Da hilft uns die KI sicherlich auch in der Detektion von bestimmten Problemen oder Fehlern oder Optimierung von Bauwerken und deren Betrieb. Also Wir wollen also gerade diese ganzen neuen Technologien dort auch den Studierenden weiterbringen, aber auch dieses Wirtschaftliche vermitteln. Also was bringt das Ganze denn für uns natürlich? Nicht nur, dass wir CO2 einsparen, sondern vielleicht sind wir dadurch auch effizienter und vielleicht gibt es auch neue Geschäftsmodelle. Und darauf freue ich mich besonders, dass wir sowas zusammenbringen können. Und ich freue mich auch, dass wir hier so einen internationalen Studiengang haben. Wir werden also versuchen, eben weltweit Studierende nach Düsseldorf an den Campus zu holen, vielmehr auch nach NRW dann an die beteiligten Universitäten und Hochschulen. Und wollen damit natürlich auch im Prinzip unsere Ideen weiter in die Welt bringen und hoffen uns natürlich auch Impact sozusagen von den Studierenden, die wirklich dann wahrscheinlich weltweit im Prinzip in Düsseldorf studieren werden.
Das ist ja Ziel des Spiels, dass das Thema irgendwann viel weiter verbreitet ist, als es heute schon ist.
Genau, und da hilft uns auch, und beim EURIF Campus ist es natürlich auch so, dass wir dort auch sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten. Also wir haben im Prinzip dort auch diese Studiengänge ja in Abstimmung mit der Industrie sozusagen designt, haben also deren Bedarfe ermittelt, und da ist genau sowas rausgekommen, dass sie irgendetwas brauchen, um diese Nachhaltigkeitsthemen besser managen zu können. Und ich glaube, gerade in dem Baubereich ist das extrem wichtig mit diesen ganz hohen CO2-Ausstößen, dass wir da wirklich was machen. Und das macht natürlich auch viel, viel Spaß, dort mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und wir sind alle ganz gespannt, was die Studiengänge am Talent Campus bringen und ja, wie das dann in Zukunft aussieht.
Genau, also ich freue mich auch drauf. Wir sind ja noch in der Vorbereitung, aber es macht jetzt schon extrem viel Spaß, weil es auch interdisziplinär ist. Man guckt mal über den Tellerrand hinaus und arbeitet auch mit Kolleginnen und Kollegen dort zusammen, mit denen man vielleicht sonst nicht unbedingt zusammenarbeitet. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenmehrwert für die Studierenden, dass sie sozusagen nicht nur in einer Fachdisziplin dann ausgebildet werden, sondern wirklich ein breites Angebot bekommen, auch mit den anderen Studiengängen, die dort laufen. Also wirklich ein sehr spannendes Projekt.
Schön. Dankeschön, Herr König.
Dankeschön, Frau Stiegner.
Auch an den Unis muss das Thema also noch mehr kommen, als es jetzt schon ist. Aber genau dafür gibt es ja engagierte Studierende, Professoren und natürlich solche Projekte wie den EURIF Talent Campus. Und damit geht es voran. Eine der Fragen, über die wir heute gesprochen haben, die finde ich besonders spannend und sehr lebensnah. Und zwar, was passiert mit den großen Kaufhäusern in den Innenstädten? In Neuss zum Beispiel geht es da gerade in die heiße Phase, in der entschieden werden soll, was mit dem ehemaligen Galeria Kaufhof-Gebäude passiert. Möglich wäre zum Beispiel, dass die IHK Mittlerer Niederrhein dort ihr Innovations- und Bildungszentrum einziehen lässt. Die finale Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Das wäre nicht nur eine schöne Umnutzung, die Menschen, die dort arbeiten würden, hätten auch eine wirklich sehr zentrale Arbeitsumgebung. Und das kann ja auch sehr schön sein. Und damit wären wir auch schon bei der nächsten Folge. Da soll es nämlich um das Büro der Zukunft gehen. Wie werden wir arbeiten? Wie sind diese Gebäude gebaut? Oder ist das Büro der Zukunft am Ende gar kein Gebäude mehr, sondern eher so ein digitales Konstrukt? In der nächsten Episode gibt's Antworten darauf. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao!
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.